Richtig gutes Lobpreisteam habt. Ja, wirklich. Ich würde euch sofort für Klagenfurt engagieren. Also wenn ihr mal in eine coole Stadt wollt, mit einem See direkt an der Uni, dann seid ihr in Klagenfurt genau am richtigen Platz. Ich habe ja gesagt, ich habe mich mit dem Vorbereiten schwer getan. Und eine Folge davon ist auch, dass sich das Thema etwas verändert hat. Das Thema heute am Abend heißt gemeinsam wachsen durch Ermutigung. Nicht gemein, kurz lassen, ja, ich sehe euch trotzdem. Und so habe ich mir Vollmacht vielleicht. Genau. Gemeinsam wachsen durch Ermutigung ist ganz ähnlich wie gemeinsam wachsen durch Gnade, aber doch ein klein wenig anders. Ja, vielleicht kennt ihr das, du hast dich am Sonntagmorgen entschlossen, in die Gemeinde zu gehen. Du brauchst Ermutigung und die Leute am Eingang begrüßen dich freundlich, schön. Der Nachbar lächelt auch ganz nett, hat sich geduscht, duftet gut. Die Moderation ist freundlich, ja, nett. Die Lieder sind, ein paar waren dabei, die dir gefallen haben. Die Predigt war ganz okay. Das Musikteam hat sich wirklich bemüht. Und nach dem Gottesdienst steht man noch zusammen mit ein paar Leuten, die man kennt, wechselt ein paar nette Worte. Der Kaffee war lauwarm, okay. Und dann gehst du nach Hause und denkst, so, irgendwas hat gefehlt. Irgendwie hat mich nichts berührt. Ist das jetzt wirklich christliche Gemeinschaft? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das. Dass ich aus manchen Gottesdiensten nach Hause gehe, wo ich nicht sagen kann, das hat mich auferbaut oder ermutigt und ich kaum finden kann, woran das liegt. Es war nichts wirklich daneben. Das gibt es manchmal auch, aber. Und darum soll es heute Abend gehen. Wie können unsere Gemeinschaft sein, wenn wir zusammenkommen, dass sie für jeden Einzelnen wirklich ermutigend ist? Heute Morgen haben wir gehört, Annahme ist die Grundlage für unser Miteinander und Ermutigung ist, dass dieses Miteinander wirklich auferbauend und eben kraftspendend wird für uns. Gemeinsam wachsen durch Ermutigung. Ermutigung ist so wichtig. Unsere Gesellschaft ist ja von Individualismus geprägt. Die Werbung ist nur auf unser Ich abgezielt, ich und mein Magnum oder weil ich es mir wert bin oder eben it's my life und jede noch so kleine Verbrauchergruppe bekommt ihr spezielles Produkt. Jetzt ist die Entwicklung zum Ich natürlich ja nichts Neues. Das hat schon bei Adam und Eva angefangen. Aber war es in der Vergangenheit noch ein Makel, wenn man sich zu sehr um sich gedreht hat, ist es inzwischen eben schon gesellschaftlich akzeptiert worden, dass man sich zuerst einmal eben um sich selber kümmert. Und wenn jeder sich um sich kümmert, dann ist ja auch an alle gedacht. So denkt man. Rückzug ins Private, ich und mein Schrebergarten und was darüber hinaus passiert, ist dann egal. Habt ihr einen Schrebergarten? Oder? Gut. Gemeinwohl ist immer schwieriger zu besetzen. Auch überhaupt alle Vereine, die haben mit Mitgliederschwund zu kämpfen, vom Feuerwehrverein über den Hasenzüchterverein, den Eisstockschießverein. Überall gehen die Zahlen zurück, weil man sich der Gemeinschaft nicht mehr so aussetzen mochte. Und so ist auch Einsamkeit die Volksseuche Nummer 1 schon in Österreich. Ja. Und diese Gesellschaft, in der leben wir, und da brauchen wir nicht meinen, dass das uns nicht betrifft und berührt. Wir sind Teil dieser Gesellschaft. Und zunehmender Individualismus macht sich auch in der Gemeinde breit. Ich denke schon, dass man das feststellen kann. Man lässt sich nicht mehr so gerne was sagen ins private Leben, schon gar nicht. Man kommt lieber als Beobachter. Ja, nicht zu sehr sich einbinden lassen und festlegen. Ich will eher ein bisschen unverbindlich bleiben. Ich ja, bin gerne mit den Leuten zusammen, wo ich mich gut verstehe, aber so neue Leute kennenlernen, ja, muss nicht unbedingt sein. Dienste werden immer schwieriger zu besetzen und es kommen immer mehr Leute, die so ausgepowert und ausgezuzelt von ihrer anstrengenden Woche, von ihrem anstrengenden Beruf am Sonntag in die Gemeinde kommen mit dem Bedürfnis, ich brauche Ermutigung und ich muss auftanken. Und es kommen immer weniger Leute in die Gemeinde, die sagen, der Herr hat mich ermutigt und gestärkt, ich komme in die Gemeinschaft, um andere zu ermutigen. Um für andere da zu sein, um anderen zu helfen und zu dienen. Und die Gefahr besteht, dass die Pyramide auf dem Kopf steht und kippen kann. Ja, auch als Christen haben wir doch, dann gibt es ja noch diesen Vorwurf von unseren außenstehenden Zeitgenossen. Die Kirchgänger sind ja auch nur Heuchler. Oder sind auch nur die Scheinheiligen. Sie scheinen heiliger, als sie in Wirklichkeit sind. Und ein Stück weit kann man das verstehen. Auch wir haben mehr als genug Probleme. Die Schuldgefühle über schlechte Fantasien, Angst vor dem Termin beim Arzt, Überlastung in einer Firma, wo man nicht kaum weiß, wie man das alles bewältigen soll, Einsamkeit, die noch verstärkt wird, weil ein guter Freund jetzt wegzieht, oder Unstimmigkeiten, Spannungen in der Ehe, wo man gar nicht mehr weiß, wie man jetzt miteinander kommunizieren kann, um noch auf einen grünen Zweig zu kommen, finanzielle Sorgen, Groll gegenüber anderen Personen, Enttäuschung, Überdruck von Verantwortung. Die Liste ließe sich fortsetzen. Und jetzt kommen wir mit diesen Fragen und Problemen in die Gemeinde und wollen ermutigt werden. Nur, wir stellen die Fragen nicht offen in der Gemeinschaft. Normalerweise tragen wir Masken voreinander. Wir wollen ja freundlich und höflich sein und den anderen nicht mit unserem Sorgen gleich überladen. Wir haben gute Gründe, etwas vorsichtig zu sein. Wir wollen ja nicht Ablehnung auch noch erleben, wenn der andere wirklich weiß, mit was ich mich wirklich rumschlage in meinem Alltag und es eben nicht so entspricht, was hier Sonntag für Sonntag vorne gepredigt wird. Nur so wenig sich bisher bei mir in meinem Leben verwirklicht hat. Wir haben Angst vor Kritik bei dem anderen, vor Zurückweisung. Und deswegen bleiben wir lieber im sicheren Rahmen, in einer sicheren Oberflächlichkeit und zeigen uns lieber von unserer Schokoladenseite und lassen kaum die anderen hineinschauen in das, was mich wirklich im Herzen, im Innersten beschäftigt und bewegt. Wenn aber jetzt Christen, so beschichtete Christen mit so Schutzschichten miteinander sich begegnen, entsteht keine Herzlichkeit, entsteht keine Anteilnahme, entsteht keine wirkliche Berührung, wenn wir nur von Schutzschicht zu Schutzschicht oberflächliche Gemeinschaft pflegen. Dabei hat sich die Bibel das ganz anders vorgestellt. Gott möchte das nicht. Gott möchte, dass wenn wir zusammenkommen, dass wir einander ermutigen, aufbauen, stärken, kräftigen, motivieren, gut zusprechen. Im Neuen Testament gibt es 120 Bibelstellen, wo es heißt, ermutigt einander, ermahnt einander, stärkt einander, motiviert einander. Und eine davon steht in Hebräer 10, Vers 24. Weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Wir sollen aufeinander Acht haben. Ich will auf den anderen für den anderen offen sein. Gott ermutigt jeden von uns, jeden Einzelnen, wenn er in die Gemeinschaft kommt, du darfst Worte sagen in meinem Namen zur Ermutigung des anderen. Heute Morgen haben wir gehört, wo begegnet mir der andere? Wo begegnet mir Jesus Christus? Im anderen. Und so redet Gott in der Gemeinde nicht nur durch die Predigt zu mir, sondern vielleicht will Gott durch den anderen zu mir reden. Ein tröstendes, ein ermutigendes, ein ermahnendes Wort. Vielleicht darfst du das Sprachrohr für Jesus Christus zu deinem Bruder sein, zu deiner Schwester sein. Und du bist eingeladen, dich offen deinem Nachbarn rechts und links, hinter dir, vor dir zuzuwenden, dich für dich ihn interessieren. Und vielleicht möchtest, dass du ihm die Liebe zeigen, die Jesus ihm zeigen möchte, um eine Ermutigung zu sein für die kommende Woche. Ich habe meinen Zivildienst vor vielen Jahren in einem Kinderheim für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche gemacht. Und da hatten wir viele Kinder, auch Kinder von gewalttätigen Eltern. Und für mich hat es erstaunt, die Kinder haben trotzdem ihre Eltern geliebt. Die Liebe war ihnen fast nicht auszuprügeln. Das Schlimmste waren die Kinder, wo die Kinder ihnen gleichgültig waren. Nicht da, wo noch Gewalt im Spiel war, sondern wo die Eltern einfach sich nicht gekümmert haben, wo die Kinder in keinster Weise Anteilnahme erlebt haben. Die waren völlig hilflos. Und das Gegenteil von Liebe ist eben nicht Hass, da habe ich immer noch eine Negativbeziehung. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit. Ist egal, wie es dir geht. Und Gleichgültigkeit ist nicht akzeptabel in der Gemeinde. Wir sollen, sagt dieser Vers, aufeinander Acht haben. Wir sind füreinander verantwortlich. Wir sind eine geistliche Familie. Im gleichen Kinderheim ist mir was zufällig passiert, fast nebenbei. Beim Abschied habe ich mich bei meinem Vorgesetzten bedankt und habe ihm auch eine kleine Grußkarte gegeben für die gute Zusammenarbeit und ein paar, was ich schätzenswert an ihm gefunden habe. Für mich war das eine Kleinigkeit. Ich bin anderthalb Jahre später wieder mal dort vorbeigekommen bei einem großen Fest. Der ist auf mich zugekommen, hat mich umarmt. Ich habe gedacht, wie mein leiblicher Vater. Ja? Also ich wusste nicht und er hat gesagt, diese Karte von dir hängt bei mir immer noch am schwarzen Brett. Es waren anscheinend, er war ausgedörrt. Keine Ermutigung, kein Zuspruch, kein Trost. Und es war ihm eine Ermutigung, wenigstens mal von einem Zivildiener eine Karte zu bekommen. Den anderen wahrnehmen in dem, was er tut und was er gut tut. Auf ihn aufzupassen, hinter die Kulissen zu schauen. Und das heißt jetzt nicht, Gemeindespionage zu betreiben. Boah, wo finde ich was, wo ich beim anderen vielleicht kritisieren könnte oder den Finger in die Wunde legen könnte. Ja? Hier heißt es ja, dass wir uns einander anspornen sollen, also positiv motiviert, nicht negativ motiviert. Also das heißt nicht, den anderen in den Hintern treten oder irgendwie ihm ins Schienbein schießen oder sowas oder lange Beine machen, sondern ein Vorbild sein, anspornen. Das ist von vorne her, ziehen, einladen. Und so ist der Begriff, der hier verwendet wird, einander ermutigen. Ich will für den anderen ein Ermutiger sein. Dieser Begriff Parakaleo ist ein sehr bunter Begriff. Das heißt einerseits Ermutigung, Mund ermuntern, bestärken, zusprechen, trösten, freundlich zureden, gut zureden. So, ich freue mich echt, dass du da bist. Oder du bist für mich wirklich ein Vorbild in dem und dem. Du hast das wirklich super gut gemacht. Danke, dass du so toll auf meine Kinder aufgepasst hast, wie auch immer. Genauso, und das ist genau das dupfegleiche Wort, ist auch ermahnen, korrigieren, ersuchen, eindringlich bitten. Ich habe Sorge um dich. Ich habe das Gefühl, da geht es vielleicht nicht gut. Willst mir erzählen, wie es dir geht? Gib auf gar keinen Fall auf. Bleib da dran. Halt stand. Kämpf weiter. Ich möchte dich da ermahnen, dass du nicht aufgibst. Oder das kann ich leider echt nicht verstehen, da tue ich mich echt schwer. Kannst du mir das nochmal erklären? Oder das macht mir wirklich Mühe, wie du hier mit mir umgegangen bist. Das sind die Worte, die wir uns einander zusprechen müssen, sowohl das positive Ermutigen als auch das in schwierigen Situationen das ermahnende Wort. Beides brauchen wir und beides soll unser Miteinander füllen. So habe ich mal versucht, das Wort Ermutigung zu definieren. Ermutigung ist die Art und Weise von Reden und Verhalten, die in dem anderen den Wunsch weckt, ein besserer Christ sein zu wollen. Ermutigung ist die Art von Reden und Verhalten, die in dem anderen den Wunsch weckt, ein besserer Christ sein zu wollen. Und das gerade auch in schwierigen Situationen, gerade dann, wenn das Leben eben mühsam und schwer ist, da ermutigen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, sondern weiterzugehen. Und wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dann sollen wir Dinge sagen und Dinge tun, die in dem anderen den Wunsch wecken. Ich will dranbleiben und ich will wachsen als Christ und ich will nicht aufgeben. Ich will enger werden in der Beziehung zu Jesus und enger werden in der Beziehung zu den anderen. Der jüdische Gelehrte Martin Buber hat es ganz kurz ausgedrückt in dem Satz, der Mensch wird am Du zum Ich. Der Mensch wird am Du zum Ich. Am Du zu Gott werde ich zu dem, was ich sein soll. Und am Du dem anderen werde ich zum Ich zu dem, was ich ein soll. Ich habe wieder was Anschauliches mitgebracht. Keine Angst, jetzt dürfen auch die Amerikaner da bleiben. Es wird ja Herbst und wir zünden bald wieder zu Hause den Kamin an. Wenn wir jetzt so zusammenkommen und jeder ist so ein Holzscheit, wie wird es da warm, wie wird es da gemütlich? Es braucht zwei Dinge. Wir müssen wirklich zusammenkommen. Wenn jeder Holzscheit für sich bleibt, entsteht keine Berührung, kann man sich nicht gegenseitig anstecken. Und auch wenn nur ausgebrannte Christen zusammenkommen, entsteht auch kein Feuer. Nur weil wir zusammenkommen, alleine weil wir Gemeinschaft haben oder die Zeit miteinander verbringen, entsteht noch lange keine Wärme. Wenigstens einer, wenigstens ein paar müssen da sein, die ein Feuer der Liebe, angesteckt von Jesus Christus, in sich tragen und den Funken auf andere übersprühen lassen. Es braucht beides, dass wir einander wirklich berühren und nahe kommen und dass wir die Liebe Gottes, die er uns gibt, auch spürbar, hörbar, fühlbar für den anderen weitergeben. Und daher die Frage, mit welcher Einstellung kommen wir in unsere Gemeinde? Mit welcher Einstellung kommen wir in unsere Gemeinschaft? Mit der Absicht, Gott, darf ich heute ein Ermutiger in deinem Auftrag für meine Geschwister sein? Wen kann ich heute liebevoll, fürsorglich eine herzliche Begegnung sein? Im Korintherbrief haben wir das ja gelesen, wir kennen diese Worte. Wenn ihr zusammenkommt, dann hat ein jeder von euch einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Zungenrede, eine Ausrede zur gegenseitigen Erbauung. Da steht auch wieder zur Erbauung, zur Ermutigung. Ach so, eine Auslegung. Gut, danke. Ja, okay. Ihr merkt es schon, ich bin in diesem Bereich nicht ganz so geübt. Und das muss ja nicht heißen, dass das alles von vorne passiert, dieser Psalm, diese Lehre, diese Ermutigung, diese Prophetie. Ein jeder, und es kann nicht jeder von vorne reden, aber jeder kann mit dem anderen reden. Und so soll diese Ermutigung, diese Erbauung, die für den anderen sein soll, das darf ich einbringen in die Gemeinschaft, wenn wir zusammenkommen. Und wenn ich in dieser Haltung, in die Gemeinde, in den Hauskreis, in unsere Mitarbeitertreffen komme, mit der Frage, wem darf ich heute ein Ermutiger sein? Gott, für wen soll ich offen sein, ein offenes Ohr haben, ein offenes Herz? Dann wird es spannend. Dann konzentriere ich mich nicht mehr auf die ganzen vielen kleinen Missgeschicke, die immer wieder passieren. Wieder Lieder, die ich nicht kenne. Und wie der auch wieder aussieht, kann der sich nicht mal ordentlich rasieren. Die Predigt war wieder zu lange und zu laut. Technik. Keiner nimmt mich wahr und kommt auf mich zu. Wenn ich wirklich mit einem offenen Herz für andere in die Gemeinde komme, werden anderen Dinge wichtiger. Gott, für wen möchtest du mir heute das Herz öffnen? Wem darf ich heute ein Ermutiger sein? Und das muss uns ständig im Bewusstsein sein, sonst schieben sich immer wieder die Oberflächlichkeit, die Schutzschichten zwischen uns, dann bleiben wir lieber im sicheren Rahmen und dann habe ich so viel zu checken und zu klären, was noch für die nächste Woche zu machen ist, wenn wir nicht uns bewusst das Ziel nehmen, ich will heute mich von Gott leiten lassen, in deinem Auftrag, für wen soll ich ein Ermutiger sein, in dieser dienenden Halde komme. Und so bete ich oft, wenn ich mit dem Auto in die Gemeinde fahre, vor dem Gottesdienst: Herr, öffne mir die Augen, dass ich meine Geschwister so sehen kann, wie du sie siehst. Herr, hilf mir, ein offenes Herz für sie zu haben und ein offenes Ohr. Und vielleicht willst du auch mir durch meine Geschwister etwas sagen, was du mir zu sagen hast. Ich möchte mich von dir und deinem Geist heute leiten lassen. Und dann wird es spannend, vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, was passiert da? Neben wem stehe ich, mit wem komme ich ins Gespräch und hat Gott hier etwas vor? Wie muss jetzt eine Gemeinschaft sein, dass es leichter wird, sich zu öffnen, diese Schutzschichten Stück für Stück abzulegen und miteinander wirklich in Kontakt und Beziehung zu kommen? Eine ermutigende Gemeinde sein. Wir als FEG in Klagenfurt haben vor 2 Jahren 8 Gemeindewerte definiert, die wir leben wollen. Die orientieren sich am Alphabet und der Wert E heißt: Wir leben echt. Und das heißt so: Wir leben unsere Beziehungen offen und echt und begegnen einander in großzügiger Gnade. Keiner ist perfekt, wir sind alle unterwegs. Das ist unser Wert, wir wollen echt miteinander umgehen. Und wir merken schon, echt sein und gnädig sein miteinander hängt zwingend miteinander zusammen. Je offener wir miteinander werden, das ist nur möglich, wenn wir einander mit Gnade begegnen. Beides braucht sich gegenseitig. Mehr Echtheit erfordert unbedingt mehr Gnade. Und darum braucht es eine ermutigende Gemeinschaft, braucht 3 Dinge, dass ich selber demütig bin, damit ich gnädig sein kann. Es braucht Mut, damit ich dem anderen ehrlich gegenüber sein kann, und es braucht Mitgefühl, damit ich liebevoll sein kann. Es braucht als erstes also Demut, um mit dem anderen gnädig sein zu können. Gott hat uns nicht geschaffen dazu, dass wir uns die Fehler des anderen gegenseitig vorwerfen, sondern vergeben. Die Gemeinde ist nicht dazu da, dass wir Gerechtigkeit miteinander üben, sondern Gnade. Und das müssen wir immer wieder lernen. So gnädig, wie Gott mit mir ist, dass der es immer noch mit mir aushält, dass der mich immer noch zum Abendmahl einlädt. Und diese Gnade, die möchte ich auch dem anderen erweisen. Das, was er mir schenkt, möchte ich dem anderen weitergeben. So lesen wir es im Römerbrief: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder. Ja, wodurch denn? Ja, durch die Barmherzigkeit Gottes. Durch die Barmherzigkeit. Das ist die Kraft zur Ermahnung oder das Umfeld, wo ich ermahnen kann. Wenn wir barmherzig sind, nicht Druck und Gerechtigkeit und Maßstab, sondern Barmherzigkeit und Gnade, das eröffnet den Raum, dass wir ehrlich sein können und zugeben können. Es gibt noch viele andere Verse, 2. Korintherbrief: Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen habt. Gott ist dir so gnädig, spiel nicht mit der Gnade, setz sie nicht aufs Spiel. Das ist nicht für Beliebigkeit, dass du jetzt dann leben kannst, wie du willst. Ich muss dich ermahnen, dass diese Gnade bei dir nicht vergeblich war. Oder auch im 2. Korintherbrief: Jetzt ist es an der Zeit, dass ihr ihm wieder verzeiht und ihn ermutigt, dass er nicht in Verzweiflung getrieben wird, nachdem einer eine große Sünde getan hat, die auch zur Gemeindesucht geführt hat. Und jetzt ist es wieder an der Zeit, dass ihr ihn in Gnade aufnehmt, dass er nicht in dieser Verzweiflung bleiben muss. Und es ist einfach normal, wenn wir zusammenkommen, dass wir Probleme mitbringen, dass wir sündig sind, dass wir Fehler machen. Und wenn wir uns in der Gemeinde einander ein bisschen Einblick geben, auch in das, was noch kaputt ist und noch heil werden muss, dann brauchen wir nicht so tun, als ob uns das erschreckt. Och, das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Jeder von uns ist am Kämpfen. Und jeder bedarf der Gnade. Und es zerstört das Bild vom anderen nicht. Der andere muss noch nicht ein Heiliger sein im tatsächlichen Leben. Wir sind es nur zugesprochen durch Jesus Christus. Um so miteinander gnädig sein zu können, braucht es eben Demut. Ich muss selber demütig sein, Ich weiß, ich bin angewiesen auf die Gnade. Und deswegen bin ich auch mit dir gnädig. Hartherzigkeit. Hütet euch vor Überheblichkeit und Hochmut. Denn die Hochmütigen und die Stolzen werden niemals Gottes Barmherzigkeit erlangen. Seine Gnade gilt denen, die zu demütigem Gehorsam bereit sind. Hochmut, Stolz blockiert Gnade und blockiert Offenheit, Gesetzlichkeit, allzu hohe Ansprüche, Maßstäbe an den anderen, Groll, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Rechthaberei. Das erzeugt nicht diese Atmosphäre der Barmherzigkeit und gnädigen Umgang. Ja, wie lernen wir Demut? Wie, wenn du sagst, ja, vielleicht habe ich eine Portion Demut nötig. Ganz einfach, wirklich ganz einfach. Gehe jede Woche zu einem Bruder oder Schwester und bekenne deine Sünden. Gott lädt uns dazu ein. Es ist schade, dass wir es nicht tun, die Beichte am Bruder. Ich glaube, wir würden gnädiger miteinander umgehen, wenn ich jede Woche das bekennen müsste, was mein Teil ist, bevor ich dann auf den anderen zugehe und womöglich über ihn rede hinten herum oder noch schlimmer. Ja. Also, dass wir gnädig sind, weil wir selber auf Gnade angewiesen sind. Zu dieser Demut, um gnädig zu sein, braucht es dann auch den Mut. Also ihr merkt, Ermutigung hängt mit Demut und Mut zusammen. Ja? Ermutigung kann man sich merken, demütig sein und mutig sein. Ehrlich das ansprechen, was Sache ist beim anderen. Die Ängste und Sorgen ernst nehmen, die Zweifel und das Versagen. Das Gegenteil ist eben Heuchelei, Schauspielerei, Gemeindepolitik betreiben, oberflächliche Freundlichkeit. Die Bibel sagt aber, leben wir im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Also wenn wir offen sind, wenn wir den Mut haben, unser Leben mitzuteilen und den Mut haben, das ehrliche Leben im Lichte mit dem anderen zu betrachten, dann haben wir wirkliche Gemeinschaft miteinander. Wenn wir aber behaupten, wären ohne Sünde oder ohne Probleme und Schwierigkeiten, dann betrügen wir uns nur selbst und kommen eben nicht in tiefere Gemeinschaft. Wir müssen einander ins Licht kommen. Dazu braucht es Mut. Wir haben ja Angst, uns zu öffnen, wie ich schon gesagt habe, weil wir nicht so genau wissen, wie der andere mit umgeht. Und dass wir womöglich wieder neu verletzt werden, wenn der andere dann nur so oberflächlich drauf eingeht und mich nicht wirklich ernst nimmt. Jeder von uns sollte aber mindestens ein paar Menschen haben. Und eigentlich dafür gibt es Kleingruppen, dafür gibt es Hauskreise, wo man mit der Zeit dieses Vertrauen wachsen lassen kann, dass man sich öffnen kann und Einblick geben kann in die wirklichen Herausforderungen und Schwierigkeiten, die man in der eigenen Familie, in der eigenen Ehe, im eigenen Arbeitsplatz und Umfeld wirklich hat. Wo man die wirklichen Themen auch ansprechen kann und wo dann miteinander gebetet wird. Aber auch da, auch in den Hauskreisen passiert es nicht automatisch, dass wir uns einander öffnen. Auch da müssen wir mutig sein, entweder selber uns zu öffnen oder mutig sein, den anderen anzusprechen und zu sagen, du, wie geht's dir denn da wirklich? Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Wir müssen uns irgendwann mal entscheiden, wollen wir Menschen beeindrucken oder wollen wir Menschen beeinflussen? Menschen beeindrucken ist auf Distanz möglich. Da kann ich meinen, also für mich ist es relativ leicht, euch zu beeindrucken, weil ihr mich nicht kennt. Auf Distanz geht es. Wenn ich aber Menschen wirklich beeinflussen möchte, ihr Leben, dann muss ich ihr Leben teilen, dann muss ich ein Teil von ihrem Leben werden und dann wird es offen, dann wird es transparent. Dann bekomme ich was von ihnen mit, die aber auch was von mir. Und da ist eben noch nicht alles am richtigen Platz. Und das Gegenteil von ein beeinflussender Mensch zu sein, ist eben nicht Perfektion, sondern Glaubwürdigkeit. Und jeder von uns hat Probleme und Schwierigkeiten. Und kein Leiter muss perfekt sein, sondern er muss aber glaubwürdig sein. Und so brauchen wir den Mut, unser Leben transparenter zu machen und auch den Mut, andere anzusprechen, auch auf ihre Schwierigkeiten und Probleme. Normalerweise sagen die anderen es ja nicht und tragen ja ihre Probleme nicht auf der Zunge. Deswegen muss ich genau hinhören und dann offen sein und signalisieren, ja, ich nehme das ernst. Und ja, lasst uns die Wahrheit in Liebe sagen. Oder wie es hier im Galaterbrief in Kapitel 6 heißt, Brüder und Schwestern, wenn einer von euch vom rechten Weg abkommt, dann seid ihr, die von Gottes Geist geleitet werden, sollt ihr ihn liebevoll wieder zurückbringen. Wir dürfen uns da nicht zurückschrecken lassen. Ja, versteht er das nicht als Einmischung hoffentlich kommt's gut an. Und aus dieser Angst heraus lieber in sicheren Gefilden bleiben, ja, den Problemen aus dem Weg gehen. Nein, wir wollen doch einander anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und da braucht es manchmal auch Mut, den Konflikt zu wagen und anzusprechen und hinzugehen. Da gibt es den Spruch, wer uns wirklich liebt, der wird es wagen, uns darauf hinzuweisen, dass uns noch eine Nudel von der Suppe im Bad hängen geblieben ist. Wir brauchen Mut, um dem anderen auch immer wieder in Liebe die Wahrheit zu sagen. Und dann braucht es Mitgefühl, damit wir liebevolle Worte auch tatsächlich finden. Wenn wir Offenheit miteinander praktizieren, dann braucht es ein offenes Herz, ein warmherziges, ein mitfühlendes Herz, dass wir uns hineinfühlen können in die Situation des anderen, uns einlassen auf seinen Schmerz. Ihr sollt euch untereinander herzlich lieben in Barmherzigkeit, Güte, Demut, Nachsicht und Geduld. Mit diesem Mitgefühl werde ich dann Worte finden, die das ausdrücken, was hilfreich ist und auferbauend. Oft haben wir es viel zu eilig, die Lösung zu finden. Dabei geht es bei ganz vielen Konflikten ja gar keine Lösung. Es geht, dass der andere spürt, dass ich an seiner Seite bin, dass er einen Kamerad hat, der mit ihm unterwegs ist. Die Lösung kann ich selten sofort finden. Von außen schon gar nicht. Aber ich kann ihm zeigen, ich fühle mit, ich trage mit. Und weil du leidest, leide ich ein Stück deines Weges mit und begleite dich darin. Wir dürfen nicht nur auf der Sachebene bleiben. Die meisten, wenn der andere sich seiner Not öffnet und vom Herzen her erzählt, dann hilft ihm nicht die Lösung, die Antwort. Also wir Männer haben uns da ja manchmal ganz schwer getan, auch im Gespräch mit unseren Frauen. Ja. Die brauchen manchmal einfach nur die Umarmung und das Mitgefühl. Ja, ich verstehe dich, dass das schwer ist. Wenn wir so lernen, miteinander, mit dem anderen umzugehen, und ein bisschen uns einlassen auf seine Geschichte, woher er kommt, dann werden wir barmherziger. Ja, es ist ein langer Weg, den er schon hinter sich hat und es ist noch ein langer Weg, den er vor sich hat. Aber ich fühle mit und begleite ihn mit großzügiger Gnade und Liebe. So braucht es also für eine ermutigende Gemeinschaft, die wir in der Gemeinde sein wollen, selber Demut. Ich bin Sünder, bin auf Gnade angewiesen und möchte sie gerne dem anderen zusprechen. Ich brauche Mut, um mein Leben zu öffnen, ehrlich zu sein. Und ich brauche Mut, um auch dem anderen notfalls anzusprechen auf seine Herausforderungen. Und ich brauche das Mitgefühl, um liebevolle Worte zu finden. Und wenn diese Einstellung gegeben ist, dann können daraus auch ermutigende Gespräche in unserer Gemeinde werden. In dieser Art von Atmosphäre ist es dann leichter, Gespräche zu führen, die hilfreich sind und ermutigend sind. Wir sagen ja oft, zumindest bei uns in der Gemeinde, nach dem Gottesdienst lass uns noch Gemeinschaft haben. Ja, was heißt es denn, Gemeinschaft haben? Kaffee trinken und Kuchen essen oder Smalltalk betreiben. Das kann viel mehr sein. Fällt mir jetzt ein 10-jähriges Mädchen wurde gefragt, was denn ein Rendezvous ist. Und dann hat sie gesagt, bei einem Rendezvous erzählen sich die Leute interessante Lügen, sodass sie bereit sind, sich ein zweites Mal zu treffen. Ja. Das ist also nicht die Art von Smalltalk, die wir nach dem Gottesdienst miteinander eben treffen sollen, sondern es kann tiefer gehen. Also diese Gespräche, wenn sie aus einem Herzen der Liebe heraus, also aus diesem Mitgefühl, aus dieser Barmherzigkeit heraus geschehen und in das Herz des anderen hinein, dann finden wir die richtigen Worte. Unsere Worte dienen ja allzu sehr einfach erstmal, um uns zu schützen, uns Anerkennung zu verschaffen. Gerade wir Männer tun durch unsere Worte uns eigentlich schützen. Ich bin cool, ich bin männlich, ich bin gut, ich brauche keine Hilfe, ich komme alleine zurecht, ich bin eben ein Mann. Und auch unsere Worte, wenn wir uns so begegnen, schön, dich zu sehen, wie geht es dir, sind eigentlich nur Floskeln, um freundlich zu sein, aber nicht wirklich, um einander in Berührung zu kommen. Oder was ich oft höre nach einem Gottesdienst eben, deine Predigt hat mich wirklich angesprochen. Okay, und wenn da nichts kommt, dann sage ich, ja, nett, dass ich freundlich sein will, aber eigentlich ist es nur eine Floskel. Wenn es dabei bleibt und es nicht zu mehr kommt, kommt es zu keiner wirklichen Berührung. Okay, Smalltalk und Höflichkeit ist gut, es ist besser, wie sich anschweigen. Aber es muss doch dann tiefer gehen, es muss doch dann weitergehen. Und da braucht es eben diese Worte aus einer Motivation, aus einem Herzen der Liebe heraus. Habe ich den anderen wirklich lieb? Gehe ich so auf ihn zu? Und finde ich Worte, die jetzt ermutigend sind? Ich will dem anderen nicht den Kopf waschen, sondern die Füße waschen. Ich will ein Diener für den anderen da sein. Und da können ganz banale Worte, wenn ich auf einen zugehe und sage, du Hans, wie geht's dir eigentlich? Und er sagt, danke, gut. Das können einmal ganz banale Worte sein, bedeutungslos, so dahingeschwätzt. Und das andere Mal, wenn du merkst, der andere, sein Herz ist offen, mit wirklichem Interesse, mit wirklichem Mitgefühl. Der will wirklich wissen, Hans, wie geht's dir denn? Und er freut sich, wenn du sagen kannst, danke, gut. Aber du weißt auch, wenn du sagen würdest, ich habe echt zu kämpfen mit dieser Woche, dass er Zeit hätte, zuzuhören. Und so ist, um die richtigen Worte, um ein Ermutiger zu sein, gar nicht so wichtig, was wir sagen, sondern wie wir es sagen. Mit welchem Herzen wir sagen. Mit welcher Einstellung komme ich denn in die Gemeinschaft? Mit welchem Herzen komme ich denn dahin? Und dann, wenn ich so mit offenem Herzen, mit einem Herzen voll Liebe, gefüllt von Jesus Christus auf den anderen zugehe, wird er mir auch Worte schenken, die für den anderen gut sind. Ich bin so froh, dass ich Menschen in meiner Umgebung habe, in der Gemeinde sind, die immer wieder auch Worte finden, wo Jesus zu mir spricht durch sie. Hans-Peter, ich schätze deine Meinung, aber in dem Punkt siehst du es falsch. Oder Hans-Peter, du hast es sicher gut gemeint, aber es ist falsch angekommen. Oder deine Worte haben mich verletzt. Genauso wie Menschen, die zu mir sagen, du bist ein Mann Gottes, mach weiter so. Oder Gott hat dich gesegnet und gebraucht. Das hast du wirklich toll gemacht. Ich bin froh, dass es Menschen gibt, die mich so sehen und den Mut haben, mir ehrlich ihre Meinung zu sagen. Ich kann mich noch gut an ein Gespräch erinnern mit einer Mitarbeiterin in unserer Jugendarbeit, die in ihrer Arbeitsstelle einen Freund, einen Kollegen kennengelernt hat, wo Liebe entstanden ist und die zusammen sich befreundet haben, dann später auch zusammengezogen sind, obwohl er nicht Christ war. Und ich weiß noch, wie schwer es mir fiel, dieses Gespräch zu suchen mit ihr und zu sagen, schau, was passiert denn da? Du bist doch ein Vorbild für die anderen Jugendlichen. Wie soll man damit umgehen? Ist es gut für dich? Ist es hilfreich? Gott sagt doch da was ganz anderes. Und es ist doch ein Schutz für dich. Wie viel Mut mich das gekostet hat, dieses Gespräch zu führen. Weil ich Angst hatte vor Unverständnis, vor Ablehnung, vor Belastung unserer Beziehung. Ich habe sie wirklich geschätzt. Aber es kam wirklich auf einer wirklichen Anteilnahme, Mitgefühl und in Demut. Und es kam gut an. 4 Jahre später, als die Beziehung dann auseinandergegangen ist, gescheitert ist, kam diese Mitarbeiterin ehemalige Mitarbeiterin auf mich zu und hat sich herzlich bedankt für dieses Gespräch und hat gesagt, Hans-Peter, weißt du, du warst der Einzige, der den Mut hatte, mir das zu sagen. Wir müssen mutig sein, in Liebe dem anderen auch die Wahrheit zu sagen. Und wenn wir das Ziel haben, das Herz des anderen zu erreichen, also nicht seine Schutzschicht, sondern in sein Herz hineinzureden, durch die Ängste hindurch, die der andere hat, dann werden wir auch sein Herz erreichen. Wir müssen nicht alle Nöte des anderen kennen, aber wir müssen wissen, jeder von uns hat Nöte und jeder hat Sorgen und niemand kommt so ganz einfach und ungeschoren durchs Leben hindurch. Und jeder braucht die Gnade und den Zuspruch. Und ein bisschen offen sein für das, was der andere vielleicht sagt. Da muss ich ja gar nicht so viel wissen. Eine junge Mutter, da muss ich gar nicht viel wissen, dass die vielleicht übermüdet ist, dass sie nicht immer in Geduld reagiert, dass sie Probleme hat mit ihrer stillen Zeit, weil sie kaum noch in Ruhe da sitzen kann, weil immer das Kleinkind da ist, weil sie nicht weiß, ob sie es gut genug macht, wie lange sie zu Hause bleiben muss. Ja, da muss ich ja nicht viel wissen, um ein Ermutiger zu sein und zu sagen, ich mache dir Mut. Gott ist bei dir, auch wenn du jetzt wenig Zeit hast für ihn. Gott ist dennoch bei dir, er hilft dir, er segnet dir, er gibt dir Kraft. Oder einen Teenager, da muss ich nicht viel wissen, dass der vielleicht mit Selbstannahme Probleme hat. Aber dann kann ich doch zu einem hingehen und sagen, weißt du eigentlich, wie schöne Augen du hast? Ja, wisst ihr, das gibt Berge. Da kann der Monate, Jahre davon leben, wenn es nicht von den Eltern kommt. Dass ein Asylant sich schwer tut mit Einsamkeit, also da muss ich ja blind sein, um das nicht mitzukriegen. Wie schwer das ist, in einem fernen Land nicht mit der Sprache vertraut zu sein, weg von der Familie oder nicht zu wissen, was mit der Familie auf der Flucht passiert ist. Und da ein Ermutiger zu sein, dein himmlischer Vater ist bei dir, du bist nicht allein. Und wir wollen auch so gut es geht ein bisschen Heimat und Gemeinschaft für dich sein. Um Männer zu ermutigen, die belastende Berufe haben, brauche ich nicht viel wissen, dass sie Angst haben, dass sie für ihre Familie zu wenig da sind. Da ein Ermutiger zu sein, das richtige Wort zu finden. Da müssen wir offen sein, ein bisschen für die Nöte und dann den Mut haben, das anzusprechen. Wir spüren manchmal, da ist was, da hat mir Gott etwas aufs Herz gelegt. Und dann haben wir Angst und reden vielleicht hintenrum, das ist noch schlimmer, und haben nicht den Mut, dem anderen das wohltuende Wort als auch das Herausfordernde, die Ermahnung zu geben. Aber oft passiert es, dass wir, jeder von uns hat ja das Bedürfnis nach ehrlicher Gemeinschaft, nach Echtsein. Und wir öffnen uns dann so ein klein wenig, wenn wir dann zu fragen, na, wie geht es dir? Ja, im Großen und Ganzen ganz gut. Und dann kann ich nachfragen, und was ist außerhalb dem Großen und Ganzen? Oder ich kann sagen, naja, dann nur nicht den Kopf hängen lassen. Ja, dann habe ich eine Chance vielleicht verpasst. Es ist wie so mit so einem Schwimmer, der nicht weiß, ob er ins Wasser rein soll und so seinen Zehen ins Wasser, wie kalt ist es denn? Ja, wir lassen so kleine Testballons starten, wo wir ein bisschen in unsere Herausforderungen einen Einblick nehmen lassen. Und wenn ich dann offen bin und zuhöre, dann kann der andere sich vielleicht weiterhin auch oft öffnen. Mutmachende Worte sind Worte aus einem Herzen heraus der Liebe, die in die vermuteten Ängste des anderen hineinsprechen. Eines der ermutigendsten Worte, die ich gehört habe in meinem Leben, waren nach meiner ersten Predigt. Ihr glaubt es kaum, wie aufgeregt ich war. Also da habe ich wirklich nichts zu Abend gegessen, nichts gefrühstückt, kaum geschlafen, wirklich mit zitternden Knie. Damals hatte ich zum Glück wirklich eine Kanzel. Und dann kam da jemand aus der Gemeinde, übrigens aus dieser schlimmen Gemeinde, wo ich Gemeindemitglied war, es war auch gute Seiten, kam dann hinterher auf mich zu und sagt, Hans-Peter, ich weiß schon, du wirst einmal ein guter Prediger. Das waren wahrhaft prophetische Worte. Ja. Das hat der dort nicht gehört. Ja. Aber es war in meine tiefsten Ängsten hineingesprochen. Die habe ich nicht geäußert, aber die hat er vermutet und gewusst. Und er war mir ein Wort Gottes in diesem Moment. Und wir dürfen eine Gemeinschaft sein, wo wir Worte Christi anderen sprechen dürfen, ermutiger sein dürfen. Dein Lächeln ermutigt mich jedes Mal. Du bist zu mir, für mich ein Vorbild geworden, wie du mit den Kindern umgehst. Das möchte ich lernen für meine eigene Familie. Dein Christsein ist für mich ansteckend, positiv. Seitdem du mir das und das erzählt hast, bete ich jeden Tag für dich. Ich kann mir vorstellen, dass du gerade viel durchmachst. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich finde es so toll, wie du das mit Ernst und Leidenschaft deinen Dienst hier tust. Hier ein kleines Geschenk und Dankeschön. Danke, dass du Sonntag für Sonntag meine Kinder im Glauben unterrichtest. Danke, dass du so offen und ehrlich mir zugehört hast. Solche Worte dürfen wir miteinander reden. Wir dürfen eine ermutigende Gemeinschaft sein. Wir brauchen es miteinander und gegenseitig. Worte aus Liebe heraus ins Herzen des anderen. So möchte Gott uns gebrauchen. Setz dir das Ziel, ein Ermutiger zu sein. Komm mit dieser Einstellung in die Gemeinde. Herr, öffne mir die Augen, wo du mich gebrauchen möchtest oder wenn jemand mir was zu sagen hat in deinem Auftrag. Ich möchte mich ehrlich für den anderen interessieren. Und vielleicht darf ich den Bibelvers, den du mir diese Woche aufs Herz gelegt hast, auch jemand anderen als Zuspruch weitergeben. Ich möchte demütig sein und mutig. Und ich möchte Worte der Liebe finden, die ins Herz des anderen treffen. Ihr wartet sicher schon auf einen abschließenden Film, auch heute wieder. Ich habe heute keinen christlichen Film, da sind auch ein paar Aussagen drin, die nicht ganz so christlich sind. Aber ich finde den Film trotzdem sehr gut. Besser geht nicht. Doug ist ein Ekelkotzbrocken, der wirklich seine ganze Umwelt tyrannisiert. Ein Egoman seinesgleichen. Auch von seiner ganzen Gehabe schon, er hält keine Berührung aus, er hält keine menschliche Nähe aus. Und dann gibt es eine Kellnerin, die ihm trotzdem immer wieder mit Warmherzigkeit und Freundlichkeit begegnet. Und allmählich, ganz langsam, entsteht da eine kleine Beziehung. Und als er von der Not dieser Frau erfährt über ihr Kind, beginnt da was, dass er sich doch langsam für das Leben des anderen öffnet. Es entsteht eine kleine Berührung. Sie kommen zusammen, sie berühren sich. Und dann entsteht, und die Schlüsselszene, die möchte ich euch zeigen, in diesem Film, wo dieser Ego-Kotzbrocken wieder etwas loslässt, was total verletzend ist. Und die Frau sagt, wenn unsere Beziehung weitergehen soll, dann sag mir jetzt was Ermutigendes. Und er sagt einen Satz, den müsst ihr euch merken. Diesen Satz.
Und machen Sie den Vorhang auf, dass er Gottes wunderschönes Werk sehen kann. Und er erkennt, dass selbst die schlimmsten Dinge für irgendwas gut sind.
Wo haben Sie eigentlich gelernt, so zu reden? In Panama City, in irgendeiner Seemannsbumsbar? Verkaufen Sie Ihren Schwachsinn woanders. Wir sind hier bestens versorgt.
TriStar Pictures lädt Sie ein wirklich entsetzliches Individuum kennenzulernen.
Er ist völlig durchgeknallt, der widerlichste Typ, den ich kenne.
Hilfe!
Lassen Sie sich einen Termin geben, wenn Sie mich sehen wollen.
Dr. Green, wie können Sie bei jemandem eine Zwangsneurose diagnostizieren und dann so tun, als hätte ich eine Wahl, ob ich irgendwo reinplatze oder nicht?
Du hast deinen letzten Fußboden vollgepickelt.
Haben Sie meinen Hund gesehen mit dem putzigen kleinen Gesichtchen? Oh, oh.
Sie haben ja keine Ahnung, was Ihr Werk mir bedeutet. Wie können Sie nur so gut über Frauen schreiben?
Ich stelle mir einen Mann vor und subtrahiere Verstand und Zurechnungsfähigkeit.
Melvin, warte!
Haltet die Klappe, Kinder!
Lasst die Finger davon, es könnte explodieren.
Machen Sie mir ein Kompliment, Melvin. Ich brauche jetzt eins, schnell.
I love you.
Ihretwegen möchte ich ein besserer Mensch sein.
Das ist bestimmt das schönste Kompliment meines Lebens.
Von Oscar-Gewinner James L. Brooks.
Na, vielleicht habe ich ein bisschen zu dick aufgetragen, aber ich wollte schließlich sicher gehen, dass sie mir nicht doch noch abhauen.
Kommt die Geschichte. Wie aus Leuten, mit denen man nicht leben kann?
Carol, die Kellnerin, Simon, die Schwuchtel.
Es reicht mal soweit, ja, danke. Deinetwegen oder ihretwegen möchte ich ein besserer Mensch sein. Das wünscht sich Jesus, dass wir das zu ihm sagen, weil Jesus uns so liebt und so gnädig ist, dass wir zurücksagen, Jesus, deinetwegen möchte ich eigentlich ein besserer Mensch sein. Es möchten eigentlich auch unsere Frauen oder Ehemänner hören. Deine Liebe, du bist mir so wichtig, deinetwegen möchte ich eigentlich ein besserer Mensch sein. Und das dürfen wir uns auch in der Gemeinde zusprechen. Deinetwegen, weil du wichtig bist, möchte ich ein besserer Mensch sein. Das wünsche ich uns, dass wir uns dazu ermutigen, zu liebevolleren, besseren Menschen zu werden. Und heute habe ich noch eine Zugabe, ein Lied, auch auf Video, was wir uns miteinander anhören wollen, die das zum Ausdruck bringen, dass wir uns nicht mehr nur um uns selber drehen, sondern mit offenem Herzen auf den anderen zugehen. Vielleicht kennt ihr das Lied, vielleicht auch nicht. Wenn ihr es kennt, dürft ihr es gerne dann mitsingen.
Was gut und was schlecht, bewerte ich andere Menschen, doch wem werd ich dabei gerecht? Ich denke daran, was Christus getan, wie er Menschen sieht, die Geduld nicht verliert, mich liebevoll korrigiert. Christus mir begegnet, mich annimmt und mich segnet, so will ich dir begegnen, dich annehmen und segnen. Gebaut.